ARD.
Ja, das ist natürlich, das löst natürlich jetzt hier Kindheitsgefühle aus. Das ist der haargenau die Brotbox, die mich jahrelang zur Schule begleitet hat. Ich habe das jetzt noch, dass ich das Gefühl habe, was verpasst zu haben. In dem Moment, wo es so war, hatte ich es überhaupt nicht. Alles dem Fußball unterordnen, hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Es gibt keine Sandkastenfreundschaft, es gibt keine außer Schulzeit, gibt's nicht bei uns. Und das muss ich auch lernen, was Freundschaften bedeutet.
It's Fritz.
Hi und willkommen zu einer neuen Folge von OKF. Ortskontrollfahrt. Ich bin Lilly Blauzun.
Und ich bin Jakob Springfeld.
Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre Heimatorte im Osten.
Hier bei OKF hört ihr jede Woche Stories irgendwo zwischen Plattenbau und Ponyhof.
Und zwischen Plattenbau und Ponyhof liegt manchmal auch ein Fußballplatz. Deswegen freue ich mich, dass wir heute Felix Groß zu Gast haben. Hi Felix.
Hi, ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Du bist 1991 in Greifswald geboren, mit 10 Jahren aber mit deiner Family nach Rostock gezogen. Dein Dad wurde nämlich Jugendtrainer bei Hansa und du und dein Bruder Toni, ihr habt parallel an eurer Fußballkarriere gearbeitet. Und der Rest ist Geschichte. Hansa Rostock, Werder Bremen und du bist mit Union Berlin in die erste Bundesliga aufgestiegen. Inzwischen hast du deine Profikarriere beendet, bist TV-Experte und hast mit deinem Bruder einen Podcast namens Einfach mal Luppen über Fußball, Fails und Family. Ja, und ich frage mich, wie geht's dir heute? Was machst du heute? Schön, dass du da bist, auch von mir.
Ja, nochmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Mir geht's sehr gut. Ich habe die Entscheidung, nicht mehr Profi zu sein, bis heute nicht bereut. Da gab's noch keine Sekunde, in der das der Fall war. Damit bin ich sehr glücklich, habe meine Aufgaben auch nach dem Fußball gefunden, was auch nicht immer eine leichte Aufgabe ist. Aus Erfahrung von anderen ehemaligen Spielern weiß ich, dass sich da einige schwer tun. Ich habe das Glück, dass ich da wirklich viele Aufgaben habe, aber trotzdem auch viel Freiraum für die Familie und deswegen bin ich sehr glücklich aktuell.
Wir machen heute mit dir die OKF durch Rostock. Rostock ist die größte Stadt des schönsten Bundeslands der Welt, Mecklenburg-Vorpommern, was auch meine Heimat ist. Rostock ist für mich eine Stadt mit gefühlt unendlicher Freiheit mit dem Meer, aber auch mit Enge durch Rassismus, wie die gewalttätigen Vorfälle in Lichtenhagen 1992. Ich denke bei Rostock aber auch ganz viel an Hafen und Hansesail, an Backfisch Udo und Backfisch Tilo. Für Menschen aus der Region auch Clubs wie das LT. Das ist Rostock für mich. Aber jetzt bin ich gespannt auf dein Rostock.
An was denkst du als erstes? Wo würdest du beginnen?
Das, wo ich allgemein an meine Jugend denke, ist natürlich Fußball. Ich habe es ja schon mal angerissen, dass das ein sehr großes Thema bei mir war und auch natürlich immer noch ist. Aber gerade zu der Jugendzeit gab es für uns kaum was anderes. Wenn ich von uns rede, wissen ja die meisten auch Bescheid, dass ich von mir und meinem Bruder rede, dass wir wirklich jede freie Sekunde auf dem Fußballplatz verbracht haben. Und es war halt so, dass wir, als wir nach Rostock gezogen sind, in eine Wohnung gezogen sind, die fußläufig vom Ostseestadion entfernt war, gleichzeitig dann auch zu den Trainingsplätzen, die da drumherum sind. Ja, und dann, glaube ich, sind wir angekommen in Rostock in der Wohnung. Ich glaube, die Eltern haben die Wohnung eingeräumt, wir haben Ball genommen und sind rübergelaufen zum Trainingsplatz und haben da gebolzt und haben einfach aufs Tor geschossen, Fußball gespielt und haben uns sofort zu Hause gefühlt, weil es war ein Fußballplatz da. Deswegen kann man sowas gerne auch auf dem Trainingsplatz beginnen, so eine Fahrt.
Wie würdest du die Gegend jetzt mal abseits vom Ostseestadion beschreiben? Also wie hast du das so wahrgenommen? War das eher irgendwie schicke Einfamilienhaussiedlung oder genau Platte?
Ja, eher Richtung Platte ging es dann. Am Anfang waren dann auch so eine Dachgeschosswohnung, in die wir gezogen sind. Bremer Straße, da erinnere ich mich noch. 17, glaube ich, war das. Hausnummer 17. Und das war wirklich, also man konnte das Stadion sehen. Es war relativ zentral gelegen, eine ganz einfache Gegend, aber es hat uns völlig ausgereicht. Weil, wie gesagt, wir hatten ja einen Ball und einen Fußballplatz in der Nähe. Und deswegen war das eine ganz normale, bürgerliche Gegend.
Und hast du dich direkt da wohlgefühlt, als ihr hingezogen seid? Da warst du ja schon 10, oder?
War schon ein großer Schritt, aber auch so eher im Nachhinein betrachtet, wenn man es reflektiert. In dem Moment war es, glaube ich, einfach auch für uns normal, weil wir auch wussten, wir gehen auch wegen dem Fußball dahin, wir gehen zu dem nächstgrößeren Verein in der Nähe und wir gehen zu dem Verein, wo ich auch schon ein Riesenfan war als Kind. Und deswegen war das einfach eine große Vorfreude auch auf die Zeit und dann waren wir auch froh, dass wir da waren.
Was wäre so das Zweite, an das du denkst, an deiner Jugend in Rostock, wenn es mal nicht um Fußball geht?
Ja, es ging eigentlich nur Fußball und Schule, ne? Also okay. Eins schön, eins nicht so schön.
Ja.
Es war dann schon so, dass man das Gefühl hatte, einfach in einer Großstadt zu sein. Wenn man aus Greifswald kommt, nach Rostock geht, hat man das Gefühl, in der Großstadt zu sein. Dann fahren auf einmal S-Bahnen durch die Gegend und ist dann schon nochmal ein anderer Eindruck, ein anderes Gefühl. Ja, und wenn ich dann sage Schule, war es ja so, dass eigentlich zum Großteil der Vater uns mit dem Auto gefahren hat. Wir mussten da schon noch einen Teil auf die Stadtautobahn drauf. Aber es war dann auch teilweise so, dass wir mit der Bahn dahin gefahren sind. Das war für uns komplett neu, dann auch zur Bahnstation zu laufen, in die richtige Bahn zu steigen, in die richtige Richtung zu fahren und auch dann an der Schule anzukommen. Ich weiß noch ganz genau, damals hat das 1 Euro gekostet, so eine Bahnfahrt, heute auch nicht mehr vorstellbar. Aha. Und das war schon eine längere Strecke. Also heute zahlst du ja hier mittlerweile 3,50 Euro für 2 Stationen. Und das war so auch besonders und neu für uns. Ja, und dann ging es halt zur Schule. Das war dann das Pflichtprogramm. Haben dann gewartet, bis es geklingelt hat und dann Vater abgeholt und zum vielleicht nochmal kurz nach Hause zum Mittagessen und dann wieder ab zum Training.
Ich glaube, wir haben eine lange Reise vor uns und wir haben auch noch Versorgung dabei.
Ja, ich hol's mal raus.
Gibt's was?
Ja.
Da bin ich auch gespannt.
Und zwar habe ich hier einen Beutel bekommen, bei dem ich selber noch nicht weiß, was drin ist, weil er verschlossen wurde.
Das sieht
aber
mega
jeder von
viel
uns
aus.
Kriegt eine Box.
Aha, auch guck mal hier, Brot. Brotdose. Sehr wie in der Schule früher. Ich reich das mal weiter.
Geil, danke dir.
Also, kriegen eine.
Ja, das ist natürlich, das löst natürlich jetzt hier Kindheitsgefühle aus.
Willst du uns mal durch die Brotbox führen und erklären, was hier drin ist?
Das mache ich sehr gerne. Das ist der haargenau die Brotbox, die mich jahrelang, also der Inhalt, der mich zur Schule begleitet hat. Wir haben zum einen hier, erstmal fange ich an mit dem trockenen Brötchen. Wirklich war das bei mir damals so, dass ich nie da was drauf haben wollte, ob es jetzt Käse Krass. Oder Salami. Ich wollte immer ein trockenes Brötchen haben. Das war dann schon manchmal auch ein bisschen trocken, dann, wenn es in der Schule angekommen ist. Ich habe es dann trotzdem gegessen, aber das war für mich immer Pflicht. Dann Capri-Sonne war das Pflichtgetränk. Orange, auch genau richtig hier. Dann ein Corny-Riegel, Corny-Schoko, auch richtig. Er ist stark. Sehr stark. Ja, und dann als i-Tüpfelchen ein Nimm-2-Bonbon. Das war genau Sweet. Wirklich, also jahrelang hat mich diese Brotbox, dieser Inhalt begleitet. Und ja, das sind hier Kindheitserinnerungen, die ihr mir gerade hier serviert.
Na, dann können wir ja mal snacken.
Ja, hat sich doch schon gelohnt hier. Ja, wenn ich das Essen auch so sehe, also ja, ich habe diese trockenen Brötchen gern gemocht, aber ich war nie dieser Frühstückstyp und auch gar nicht mehr so hungrig in der Schule. Also kann ich heute nicht mehr verstehen und nachvollziehen, aber es war so. Und das war schon, dass man dann immer das Brötchen einfach auch mal weggeschmissen hat. Und dann auch zu Hause erzählt natürlich, ja, habe alles gegessen und so, war lecker und so, morgen gerne wieder.
Ich kann so relaten, ich bin wirklich immer nach der Grundschule, ich hatte gar keinen Bock, diese Brötchen zu essen. Und ab und an bin ich einfach zum nächstgelegenen Busch gegangen und habe das so in diesen Busch gesteckt, ja. Weil es mir peinlich war, zu Hause anzukommen und sozusagen, Mama, ich habe dich aufgegessen.
Ja, und teilweise habe ich das aber auch einfach dann drin liegen lassen, auch vergessen wegzuschmeißen sozusagen. Also Essen wegschmeißen macht ja nicht gar keinen Sinn, aber ja, dann lieber drin lassen. Aber da gab es dann auch schon mal Ärger, dass das Brötchen noch drin war. Hast du nichts gegessen? Und so, naja, doch ein Corny-Riegel. Dass das gereicht hat, ne? So, jetzt würde ich da verhungern, gefühlt.
Geil.
Aber jetzt, wo wir gut versorgt sind, fehlt natürlich noch Musik für unsere OKF, die ja auch bei mir immer sehr, sehr wichtig war, dass wir eigentlich durchgängig Musik gehört haben und uns anderen oder uns gegenseitig auch immer Musik gezeigt haben. Ich habe gehört, dass du was mitgebracht hast.
Natürlich.
Tief im Westen, wo die Sonne verstarrt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
Herr Bart.
Tief im Westen.
Ich liebe ja Herbert Grönemeyer.
Herbie ist ein Schatz, ja.
Eigentlich auch ungewöhnlich, ne? Für das Alter so, Jugend, Herbert Grönemeyer, aber das war für uns damals auch irgendwie eine Legende, damals schon, ja, immer noch. Aber das war damals auch so, dass wir immer uns so DVDs von Live-Konzerten oder von Konzerten geholt haben. Und da war Herbert auch mal ganz vorne dabei und das lief wirklich rauf und runter, DVD reingeschmissen, Herbert-Konzert an und das ging dann auch so 2 Stunden oder so.
Was?
Und dann ging es los.
Aber komisch, wenn man sich das so vorstellt, wie wir jetzt Herbert Grönemeyer hören, weil er jetzt ja wieder ein großes Ding bei der Gen Z ist, auch dadurch, dass er viele, viele Songs mit jungen Künstlern macht und wir das alle irgendwie streamen und uns anhören können, was wir wollen und so weiter. Und du das einfach noch so auf DVD gehört hast und einfach dich dem ausgesetzt hast, sozusagen, was die DVD vorgegeben hat.
Ja, aber Herbert hat offensichtlich nicht dafür gesorgt, dass ihr beim VfL kicken wolltet.
Nee, ich habe auch nie gerne gegen den VfL gekickt. Ich habe, glaube ich, nie gewonnen in dem Stadion. Aber vorher die Hymne war immer geil.
voll gut.
Das stimmt.
Und ich glaube, du hast sogar noch was mitgebracht, wenn ich richtig liege.
Richtig, kommt man nicht mit leeren Händen, ne? Angels.
Geil.
Ja, Robbie Williams, ne? Auch da wirklich viele DVDs geschaut. Live at Napworth, weiß ich noch. Das war immer so eine DVD, da waren, glaube ich, 100.000 Leute. War bei Angels auch so, das, ich meine, das kommt ja heute auch noch auf Partys, ne?
Ja,
so,
und man, überall.
So dadurch, dass man das damals, kann man den Text halt auch in- und auswendig. Und das ist dann auch wieder so ein Flashback in die Jugend, wenn man das hört. Und das Wahnsinnige ist ja einfach, das betrifft ja auch Herbert oder auch Robbie, dass wir mittlerweile so auch Kontakt zu den Leuten hatten. Robbie war bei uns ja bei einer Podcast-TV-Sendung quasi dabei. Toni hat ganz guten Kontakt zu ihm, die kennen sich. Dass so Kindheitsidole, auf, dass du die auf einmal kennst persönlich, das, ja. Das ist wild.
Ich hätte auch ehrlich bis vor kurzem nicht gedacht, dass Robbie Williams einer ist, der sich so für deutschen Fußball interessiert. Wie kam die Connection?
Der ist Riesenfußballfan. Also natürlich England im ersten Sinne, aber der ist Riesenfußballfan, hat auch wirklich Ahnung davon. Also wenn du mit ihm drüber sprichst, das ist schon auch sinnvoll, was er da erzählt. Nicht nur so aus dieser Fansicht. Und der ist total fußballbegeistert. Also das ist für ihn Top 3, glaube ich.
Wir haben zusammen gespielt, oder?
Nee, das noch nicht. Das wäre auch noch mal ein Highlight. Ja.
Müssen wir noch mal ein Game hinkriegen. Cool, wir sind in deiner Hood gestartet und wollen jetzt einmal stoppen.
Ja, wir stoppen nochmal an der Schule und wir bleiben auch nochmal beim Essen, weil da gab es einen Schulimbiss, der hieß Mampf, natürlich, sehr, sehr originell. Da war es dann irgendwann auch so 7., 8. Klasse so, wo man dann auch so einen eigenen Kopf dann schon hatte und wie gesagt, das Brötchen in die Ecke geschmissen hat, hat man halt so nach der 6. Stunde, wenn da die größere Pause war und man noch eine 7., 8. hatte, hat man sich da halt mal einen Döner geholt oder einen Burger oder sonst was, was eigentlich ja nicht so auf dem Speiseplan stand. Und das wurde dann auch nicht immer erzählt. Aber auch da war es, wenn man sich daran erinnert, so ein Döner für 2 Euro, ne? So, dann hat man sich halt 2-Euro-Stück morgens eingesteckt und wusste, okay, am Nachmittag hole ich mir einen Döner im Mampf. Und das haben wir oft genutzt.
Und ihr hattet einen Döner in der Schule? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war eigentlich einmal so ein Bistro-Imbiss, ja, das Schulcafé-Imbiss. Beziehungsweise das war an der Turnhalle drangebaut quasi, also irgendwie auch Sport auf der einen Seite, Döner auf der anderen Seite.
Das gehörte aber richtig zur Schule.
Ja, das war schon das Schulbistro, aber nicht so, dass man nicht diese Kantine, ne, wo man jetzt das Mittagessen, sondern eher so ein Freizeitbistro, wenn man jetzt eine Freistunde hatte oder wie Toni es manchmal gemacht hat, die Stunde hat von sich aus ausfallen lassen. Nee, das war so ein Bistro, was ein kleines, wie so ein Klassenzimmer eigentlich sah das aus, mit einzelnen Tischen dran, an der Turnhalle dran gebaut. Und dann war dann die Ausgabe und hinten dran in der Küche hing der Dönerspieß und der wurde, glaube ich, sehr gut verkauft.
Aber wie viele Leute wart ihr bei euch auf der Schule, wenn ihr noch so einen extra Imbiss hattet? Das ist ja auch...
Es war eine große Schule auf jeden Fall. Ja? Also es war dann von 5. bis 10. Klasse alles dabei.
Und muss ich auch lohnen.
Nee, stimmt gar nicht, bis 12. Klasse. Also es war ja ein Gymnasium. Nicht vergessen, ne? Gymnasium. Nee, das war schon auch immer voll. Also da musste man auch immer erstmal dann irgendwie einen Stuhl im Platz kriegen. Und da ist dann echt auch mal oft so gewesen, dass man da vergessen hat, dass ja dann auch die Stunde gleich wieder losgeht, dass man dann auch immer zu spät zur 5. oder 6. Stunde gekommen ist, weil man sich zu lange da drin aufgehalten hat, weil es auch nicht im Schulgebäude drin war. Von daher ist das auch mal passiert, aber nee, da gab's auch alles. Döner, Sandwich, Süßigkeiten, da war alles dabei.
Geil.
Klingt auf jeden Fall
sehr
interessant.
Der lag aber dann auch noch im Bauch beim Training, muss man sagen.
Ja, aber bei uns, ich muss auch sagen, irgendwie Schulessen hat es noch nicht, also die meisten auf jeden Fall, schon richtig weirdes Essen auch. Also bei uns gab es zum Beispiel jeden Tag Wurstgulasch. So, das war so das Standardangebot.
So ein Töpfe.
Und dann gab es so Baguettes mit so Jägerschnitzel drin und irgendwie so Weißkraut
war,
und so.
Ja,
und
einfach für die Massenabfertigung.
Ja, war ja auch geil, aber das ist schon irgendwie auf jeden Fall... rückblickend nicht so das beste Essen gewesen, wenn man es sich so tagtäglich in Massen reinzieht.
War dann schon so ein Döner, den du gegessen hast in der Pause zwischen Schulstress und Sportstress irgendwie schon so ein Ausbruch aus diesem Rhythmus? Oder gab es auch noch so andere Orte, an denen du irgendwie ausgebrochen bist und mal irgendwie verrückte Sachen gemacht hast, die nichts mit den beiden Dingen zu tun hatten?
Ja, verrückte Sachen und Ausbruch war bei uns wirklich auch relativ schwierig, weil wir auch da wirklich von zu Hause, gerade von Vaterseite, alles bekommen haben, sehr liebevoll, aber halt auch sehr streng, gerade in Richtung dann Fußball, dass man dafür alles tut. Und da ging es dann irgendwann auch natürlich um Ernährung und gewisse Sachen. Und deswegen war da immer so eine Hand drüber, wo die wir auch gespürt haben, die da war, auch wenn er nicht neben uns war. Und deswegen war das schon immer bei uns so, dass wir da schon nicht so die Rebellen waren. Also ein Döner, ja, da hat man sich schon getraut, weil man da wusste, man konnte das auch ganz gut verheimlichen. So, kann man da nicht alles kontrollieren.
Ja.
Aber so richtig wilde Sachen waren dann nicht dabei. Das muss man schon sagen. Da ist so ein Döner schon vorne mit dabei.
Dann lass uns jetzt mal die Frage beleuchten, wenn ihr nach dem Training nach Hause gelaufen seid oder von der Schule ins Stadion, seid ihr dann irgendwann nochmal irgendwo angehalten oder seid ihr straight nach Hause? Hattet ihr da noch irgendwelche Stops?
Das war ja dann wirklich, wenn wir mit der Bahn gefahren sind, von der Bahnstation zu Fuß dann noch nach Hause, waren so 7-8 Minuten Fußweg, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind wir immer an einem Supermarkt, der hieß Sky. Hm? Kennst du die noch? Gibt's
ja,
die
ja,
noch?
Gibt's noch?
Gibt's noch?
Ja.
Habe ich ewig nicht gesehen. Gibt's ja, hier ja, auch nur doch. Noch da, ne?
Ja. Nie gehört.
Ich glaube, es ja. ist nur noch in MV.
Habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, aha. ehrlich gesagt. Und in diesem Sky war so ein kleiner Kiosk drin. So kennt man ja so Lotto und da gab's ja noch Odset. Da konnte man auch Sportwetten machen.
Ja.
Also wenn wir nochmal von Ausbrüchen reden und ein bisschen was Verbotenes machen, dann ist es wirklich so, dass wir dann, gerade wenn es so Richtung Wochenende ging, Donnerstag, Freitag, da mal kurz angehalten haben und mal so einen kleinen Wettschein ausgefüllt.
Ja.
Die Bundesligaspieler vom Wochenende getippt. Und da erinnere ich mich auch an das allererste Mal, als wir das gemacht haben. Hat sich dann schon so ein bisschen verboten angefühlt. Wir haben es halt dann trotzdem gemacht, weil man das auch von anderen Jungs gehört hat und so, dass sie das mal gemacht haben. Und wir waren halt alleine unterwegs in diesen 7-8 Minuten. Das war die Gefahr dann am Ende, dass es so ausgegangen ist, dass unser erster Wettschein, ja, wir haben jeweils beide einen gemacht, Toni und ich, dass sie beide getroffen haben. Also, dass, ach, sie beide, dass wir beide damit gewonnen haben und Geld Krass. Gewonnen haben. Und dann denkt man natürlich, oh, ist ja einfach, gell? Das ist ja, das ist ja einfach. So, und dann war es halt jede Woche da, ne? War dann am Ende nicht mehr ganz so erfolgreich, muss man zugeben, aber das war auch so ein Startschuss dann irgendwie, das dann mal regelmäßig zu machen. Es ging jetzt nicht um die Riesenbeträge, also so nicht, aber...
Aber wie lange habt ihr gewettet? Oder wann habt ihr aufgehört? Oder machst du es immer noch?
Ja, nee, noch? Nicht mehr. Ich hatte mal, also es ist immer so Phasen. Ich hatte es zwischendurch mal nochmal gemacht. Du darfst es aber am Ende ja dann als Profi gar nicht.
Ach,
so wirklich.
Krass.
Zumindest darfst du dann nicht in Spieler aus deiner eigenen Liga tippen.
Aber du spielst ja jetzt nicht mehr. Das bedeutet, wir können heute dann eine Wette machen.
Ich bin immer offen für Wetten, aber ich wette jetzt nicht mehr auf Sportsachen.
Ja.
Also private Wetten mache ich schon gern nochmal so, aber ich gehe jetzt nicht mehr an den Kiosk und fülle meine Scheine da aus. Aber das war auch so, dass man das regelmäßig gemacht hat dann und hat Spaß gemacht.
Mhm.
Aber lass uns jetzt mal bei der OKF weitermachen.
Mhm.
Was war denn sonst so dein Lieblingsort in Rostock? Also wo wollen wir jetzt hinfahren?
Es ist so, dass wir auch nochmal umgezogen sind innerhalb von Rostock und dann wirklich in ein Einfamilienhaus gezogen sind. Und das war für uns auch nochmal eine komplett andere Welt, so auf einmal ein Haus zu haben, was auch so am Wald war, richtig schön mit Grundstück und so. Und das war ein Highlight. Also wirklich da dann zu leben in einem Haus, jeder sein eigenes Zimmer, dann Platz, Grundstück mit Garten, wo der Rasen am Anfang noch gut war, bis wir dann das Fußballtennisnetz aufgestellt haben und da Fußballtennis gespielt haben, den ganzen Tag, im Sommer zumindest. Da erinnere ich mich sehr gerne dran, weil das war ein Riesenschritt irgendwie für uns. Immer so Platte gewohnt, Wohnung, alles eng auf eng. Und dann warst du auf einmal in einem großen Haus und das war sehr besonders.
Was habt ihr da so gemacht? Also was hat sich freizeitmäßig so verändert? Habt ihr irgendwelche neuen Sachen ausprobiert? Oder?
Wir hatten den Wald vor der Haustür, wir konnten dann rausgehen, wir hatten den Garten. Dann konnten wir da 1-gegen-1 spielen, Fußballtennis spielen, alles mögliche, Tischtennis spielen. Es hat sich ja vom Alltag her trotzdem nichts verändert. Also wir sind trotzdem zur Schule gegangen, wir sind trotzdem dann zum Training und zwischendurch zum Mittag nach Hause und am Wochenende waren Spiele. Also die Zeit ist dadurch ja nicht mehr geworden, aber man hatte halt irgendwie dann nicht mehr, dass man dann in den freien Stunden nochmal zum Trainingsplatz gelaufen ist, um da zu bolzen, sondern hat es dann im eigenen Garten gemacht.
Durftet ihr sowas machen wie so FIFA zocken oder irgendwie abends einfach Fernsehen klotzen und irgendwie rumgabeln?
Ja, das durften wir auf jeden Fall. Also wir waren ja zu Hause, da war schon mal ein sicherer Ort. Also konnten wir schon mal nicht viel Mist bauen. Und auch PlayStation war immer ganz vorne dabei. Also,
was habt ihr gezockt? Fußball?
Ja, FIFA. FIFA oder Basketball, aber FIFA war schon vorne dabei und gab es dann zu Weihnachten immer das neueste FIFA und dann wirklich so diese Tage zwischen den Jahren war nichts anderes als PlayStation angesagt.
Welche Mannschaften habt ihr ausgewählt?
Boah, alles durcheinander gespielt.
Also
da hatten wir, den ganzen Tag Zeit. Also da konnten wir jede Mannschaft mal nehmen und da war immer schön Halligalli bei uns.
konntest du gut verlieren in FIFA oder auf dem Fußballplatz?
Nein. Egal wo. Egal okay. wo. Und das ist ja auch mal so ein Riesenthema. Da kann man alle Familienmitglieder fragen, ob bei uns, dass wir ja auch so komplett unterschiedlich waren, Toni und ich. Ich war so dieser Verbissene und der nicht verlieren konnte und alles durch die Gegend geschmissen hat, wenn er verloren hat. Und der andere hat da auf der anderen Seite hat er immer ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, dem ist halt alles so leicht gefallen. Und das hat mich dann immer schon so wild gemacht, dass ich mich gar nicht so richtig darauf konzentrieren konnte, wenn wir irgendwie gespielt haben. Also da waren wir komplett unterschiedlich. So verlieren konnte ich nie.
Und battelt ihr euch heute noch?
Ja. Das,
also und rastest du immer noch aus?
Nee, ich habe mich da schon ein bisschen mehr unter Kontrolle. Aber das wird, glaube ich, nie weggehen. Ich war vor kurzem bei Toni in Madrid zu Hause. Und jetzt ist es ja auch so, dass man Häuser hat, wo zumindest eher auch, wo man ein bisschen mehr Platz hat, wo man viel machen kann. Da hat sich da auch eine eigene Sporthalle hingebaut. Und da war es wirklich so, ich war einen Tag da und wir haben alles gemacht, was es gibt an Sport und an Wettkämpfen und auch nochmal PlayStation. Und wirklich, da haben wir dieser Wettkampf zwischen uns, der wird immer da sein. Und das ist, was uns Riesenspaß macht. Und da kann ich mit jemand anders, mit Freunden irgendwo Tennis spielen, Fußball spielen, sonst was oder Toni auch. Das wird nie so sein, als wenn wir gegeneinander spielen. Also da ist es dieser Wettkampf untereinander, dieser Spaß dabei. Aber dieses dann auch nicht verlieren wollen, ne? Das brauchen wir auch. Es muss um was gehen.
Ja.
Also so auch Spaß spielen, so, es macht gar keinen Sinn bei uns. Aber dieses Gefühl können wir nur entwickeln, wenn wir was gegeneinander machen. Das ist halt bis heute so und das wird auch immer so sein.
Wollen wir vielleicht noch mal einen Song hören?
Ja, unbedingt. Ah, bis jetzt waren schon mal zwei gute dabei.
Mal gucken, was du noch mitgebracht hast. Wo sind wir hier gelandet? Was ist das für ein Song?
Wir haben gerade David Guetta gehört mit Titanium, aber ich glaube, da gibt es noch viele andere gute Beispiele von ihm. Und das war so die Musik, die dann lief, als ich die ersten Male dann auch wirklich im Club unterwegs war. Ja, irgendwann bin ich dann doch mal rausgegangen und ich habe mich schwer getan, ja, weil ich es nicht kannte. Ich glaube, viele, die dann schon so mit 15, 16 so die ersten Schritte machen, tun sich dann in dem Alter leichter. Aber bei mir war es ja so, dass ich mit 17 schon zur Profimannschaft gekommen bin, wo dann halt auch mal 30, 32-Jährige schon dabei waren und nicht so alle in meinem Alter. Und die haben mich dann halt auch mal mitgezogen. Komm, Junge, du musst da mal rausgehen. So, und dann sagt man ja auch nicht so einfach Nein zu den Leuten, zu denen man aufschaut. Und da konnte der Vater dann irgendwann auch mal kein Veto gegen einlegen, weil das irgendwo so ein bisschen auch dazugehört. Und dann, ja, in Rostock, so mal in den Hafen, da gab es ein, zwei schöne Läden, dann auch in der Stadt. Du hast vorhin schon mal LT-Club erwähnt. Da waren wir auch. Theater des Friedens waren wir. Baccio Lounge hieß es am Hafen. Und da habe ich immer so noch so blaue Lichter, so blaue LED-Lichter, aber in gut, vor Augen, wenn man da reingekommen ist. Und das war schon sehr modern alles, auch junges Publikum. Da hat man so seine ersten Schritte gemacht. Gefühlt auch nicht nur ich, sondern auch die meisten Gäste, die da waren. Und da konnte man sowohl gut sitzen, als aber auch stehen, als auch tanzen, was ich dann eher aber vernachlässigt habe.
Und das war so einer der Clubs für Leute in deinem Alter in Rostock damals?
Ja, da hat es uns schon öfter da mal hingetrieben, weil das war so dann Gewohnheit, wenn man sagt, wir gehen raus, hat man zumindest auch mal den Abend da einmal gestartet. Vielleicht ging es ja manchmal noch weiter, aber da war man schon oft. Ich weiß gar nicht, ob es das alles noch gibt, ehrlich gesagt.
Nee, hier gibt es auf jeden Fall noch. Da war ich
sehr gut.
Vor kurzer Zeit.
Und doch, da wurde ich dann schon mal mitgeschleppt in dem Sinne. Aber es war für mich trotzdem komisch, weil ich das nicht so kannte, so unter anderen Leuten zu sein, zu feiern, locker zu sein, entspannt zu sein. Mittlerweile kann ich das, ich habe das nachgeholt, aber zu dem Zeitpunkt war das für mich noch ungewohnt, ja.
Und hattest du so zu diesem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, so was verpasst zu haben? Also ich weiß nicht, ich kenne das irgendwie bei mir. Ich habe so richtig lang Trompete gespielt und im Jugendsinfonieorchester so komplett aktiv. Meine Eltern haben auch das ein oder andere Mal ein bisschen Stress gemacht. Und mit so 16, 17 habe ich mich so langsam davon gelöst und bin irgendwie feiern gegangen und habe all diese Dinge gemacht und dachte mir so, fuck, was habe ich irgendwie die letzten 5 Jahre gemacht? Hattest du auch solche Momente oder hat sich das einfach immer richtig und absolut gut angefühlt, so alles auf den Fußball zu setzen?
Ich habe das im Nachhinein. Ich habe das jetzt noch, dass ich das Gefühl habe, was verpasst zu haben. In dem Moment, wo es so war, hatte ich es überhaupt nicht. Da hatte ich nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Da wollte man diesen Weg irgendwie auch so gehen. Jetzt im Nachhinein denkt man sich, was habe ich da eigentlich verpasst? Und ich habe das heute auch, dass Und das rührt aus dieser Zeit, dass wenn irgendwo Veranstaltungen sind, Events sind, wo ich sage, das ist mega cool, da will ich unbedingt hin, da tue ich auch alles dafür, dass ich da hingehen kann, weil ich glaube, dass noch immer noch das Gefühl habe, dass ich da was nachzuholen habe. Also das ist immer diese FOMO einfach, so das nochmal irgendwas zu verpassen. Das rührt, glaube ich, aus der Zeit. In dem Moment, wie gesagt, war das für uns alles fein so. Alles genau so wollten wir das, Fußball, Schule ein bisschen nebenbei irgendwie schaffen, aber alles dem Fußball unterordnen, hat sich in dem Moment richtig angefühlt. Im Nachhinein sage ich, wir haben schon was verpasst. Da geht es dann aufs Thema wie Freundschaften, weil wir hatten alles super, wir haben ein super Verhältnis gehabt und noch besser heute, mein Bruder und ich, was auch aus der Zeit, glaube ich, rührt. Aber was das Thema Freundschaften auch betrifft, es gibt keine Sandkastenfreundschaft, es gibt keine aus der Schulzeit, gibt es nicht bei uns. Das kam alles erst später. Das ist vielleicht auch was man so verpasst hat. Und das musste ich auch lernen, was Freundschaften bedeutet.
Und war das bei den anderen Leuten in der Mannschaft anders? Also war das für sie auch so ein später Moment, dass sie das erste Mal feiern gegangen sind? Oder haben sie das einfach schon Jahre praktiziert?
Und ja, die waren schon erfahrener, das auf jeden Fall. Was mir noch geholfen hat, weil die mich wirklich an die Hand genommen haben, das war schön. Das hat man dann auch wirklich, so als ich dann 18, so das war dann so mein letztes Jahr auch zu Hause, wurde, 18, gut, ist man volljährig, aber noch lange nicht am Ende oder erwachsen, aber es war dann schon so, dass man das Gefühl hat, jetzt auch ein bisschen mehr selbst zu entscheiden und man hat dann auch nicht mehr so oft das Nein gehört. Das war dann schon nochmal so ein Jahr, wo man ein bisschen mehr auch draußen war und die Musik lief und das hat Spaß gemacht.
Und was habt ihr da so getrunken? Wie war das LT von früher? Ich kenn's nur von heute.
Oh, ich war echt so ein Typ, ich habe dann auch einfach alles getrunken. Ich dachte, komm, jetzt kann ich und jetzt darf ich und jetzt mache ich auch.
Und auch richtig Vollgas?
Ja,
oder?
Ich bin auch so ein Typ, auch bis heute so. Also ich würde mich nie zu Hause alleine hinsetzen und aus Genuss trinken.
Ja.
Aber wenn ich in Gesellschaft bin, in guter Gesellschaft, dann bin ich wirklich gerne auch vorne mit dabei und hab da großen Spaß. Kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Und deswegen ist es aber so, dass ich da wirklich in guter Gesellschaft auch, gerade zu dem Zeitpunkt damals in der Jugend, da war mir das egal, was mir da jemand hingestellt hat.
Und vermisst du die Zeit oder hast du jetzt auch manchmal noch irgendwie Zeit dafür, immer mal feiern zu gehen, trotz Familie und Co.?
Habe ich wirklich, ich habe zwei Kinder jetzt, aber eine wunderbare Frau auch, die mir da sehr viel Freiräume gibt und auch ist ja mittlerweile so, dass ich auch beruflich auf Partys gehe, auf Events gehe.
Also
es bleibt gar nicht aus, aber habe da wirklich auch die Möglichkeit, auch wirklich sehr viele Freunde hier, sehr viele Leute, mit denen ich auch Spaß habe und deswegen ist es auch heute so, dass ich gerne rausgehe, wie gesagt, will ja auch nichts verpassen. Aber ja, doch, da habe ich schon die Möglichkeit zu. Und nein, ich vermisse die Zeit nicht. Ich vermisse auch gar keine Zeit in meinem Leben, so wirklich. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass ich einfach aktuell und auch die letzten Jahre sehr glücklich bin. Das heißt, ich genieße einfach dieses Hier und Jetzt und bin sehr glücklich und bin aber auch sehr dankbar für alle Zeiten, die ich erleben durfte bisher.
Hast du noch Erinnerungen oder noch Gedanken zu Rostock, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Und ich meine, gerade so Hansa ist ja auch eher in den Schlagzeilen für irgendwie Ausschreitungen, Rassismus und so weiter. Hast du das damals auch schon erlebt oder wie war das damals? Was war das für ein Thema für euch auch als Spieler?
Ja, es ist schon eine sehr intensive Fanszene, die aber auch als Spieler, wenn du es als Spieler wahrnimmst, sehr unterstützend ist, wirklich sehr viel Kraft hat, sehr viel Power hat. Und das lässt sich nicht von der Hand weisen. Es ist ja offensichtlich, dass es auch in der Vergangenheit immer sehr viele Negativaktionen gab von deren Seite, die sowohl dem öffentlichen Bild von dem Verein und der Stadt geschadet haben, aber auch dem Verein finanziell geschadet haben.
Ja.
Das ist natürlich leider auch einmal zu oft vorgekommen. Trotzdem aus Spielersicht, damals auch in dem Alter, hast du dir über sowas nicht ganz so viele Gedanken gemacht und hast das trotzdem alles rund um die Spieler auch als sehr unterstützend wahrgenommen. Wohl wissend auch im Nachhinein, dass das Bild, wovon du ja sprichst, dann auch, was dann auch die Leute haben von den Leuten von der Stadt, natürlich nicht so positiv beeinflusst hat und auch weiterhin beeinflusst. Und da ist natürlich, das wird dem manchmal dann einfach nicht gerecht, der Stadt, die halt einfach richtig schön ist.
Und man muss ja auch sagen, dass Hansa gerade einfach krass identitätsstiftend auch ist, ne?
Also ja, du hast so, halt auch nicht, du hast genau, halt nicht so viel. Nix. Also ich kenne das auch so ein bisschen aus Bremen. Das wäre da auch dieser Leuchtturm, ne? Also da orientiert sich auch sehr viel daran. Und du hast halt diesen Verein, der da halt wirklich dieses Stadtbild auch mit abgibt. Und das steht und fällt dann manchmal auch mit positiven wie negativen Aktionen.
Und hast du das Gefühl, dass das damals schon ein Thema war, über das ihr auch so gesprochen habt, oder kam das eigentlich erst mit dem Wegzug und mit Meinungen von Leuten, mit denen man konfrontiert war, die irgendwie über Rostock gesprochen haben? Oder habt ihr schon so auf dem Bolzplatz darüber
gesprochen oder hat da mal ein Trainer irgendwie angesprochen?
Ja, schon. Es blieb gar nicht aus, weil es dann auch zu offensichtlich war und ja auch einfach einen Einfluss hatte, auch auf die Mannschaft, auf den Verein. Und auch da positiv wie negativ. Da gibt es positive Beispiele, negative Beispiele. Und als man dann weg ist aus Rostock, es war auch allgemein so damals bei uns in der Familie nicht, dass wir nicht groß über Politik gesprochen haben, über Religion oder sonst was. Das gab's, war bei uns nicht präsent. Das heißt, man hatte gar nicht so ein Bewusstsein auch für gewisse Sachen, warum auch gewisse Sachen passieren. Und das entwickelt man dann auch mit fortschreitendem Alter. Hört sich mal so an, dass man jetzt alt ist, ne? Aber man beschäftigt sich einfach mehr mit Sachen, wo man sich vorher nicht mit beschäftigt hat, gerade weil dann auch Leute nachfragen oder man das von außen dann ein bisschen mehr betrachtet, weil man nicht mehr in der Stadt ist. Und da ist es natürlich schon so, dass man auch Sachen hinterfragt. Aber ich kann immer nur noch aus der Zeit sprechen, wo ich da war, und da war das nie so bewusst Thema.
Und Toni war ja da schon weg. Wie war das für dich, dass du, dass sozusagen dein Battle-Partner und irgendwie deine, würde ich sagen, habe ich rausgehört, engste Bezugsperson auf jeden Fall dann erstmal nicht mehr da war? Wie hast du dann, ich sag mal so, dein Sozialleben gestaltet?
Es war natürlich ein sehr schwieriger Moment, aber auch in dem Alter so, dass das erst so mit ein bisschen Verzögerung eingetreten ist. Dass man auf einmal gemerkt hat, oh, der ist ja wirklich weg und der kommt auch erstmal nicht mehr wieder. Das war für die Eltern, glaube ich, von Anfang an erstmal schwieriger. Also meine Mama war so, dass sie immer noch 4-4 gedeckt hat beim Essen. Die hat das dann noch gar nicht so wirklich verarbeitet. Hat dann immer festgestellt, ja, da kommt er gar nicht.
Also wirklich einfach aus Versehen? So.
Ne, aus Gewohnheit.
Ja, krass.
So,
krass.
Und das war dann auch Momente für mich, wenn sie dann auch, wenn dann so die Tränen bei ihr gekommen sind, wenn sie gemerkt hat, okay, da kommt er gar nicht so. Und dann gemerkt, okay, das ist schon so, dass er jetzt erstmal nicht mehr wiederkommt. Mhm. Und für mich klar, also ich habe alles mit ihm gemacht, diese 16 Jahre, also oder 15 Jahre, ich war ja ein Jahr später da, haben alles gemeinsam gemacht und das ist dann weggefallen, aber das realisiert man wirklich alles mit ein bisschen Abstand erst, bis man da in eine neue Gewohnheit einfach reinkommt. Und trotzdem ist es einfach so, dass jetzt im Nachhinein betrachtet ja auch einfach der normale Weg war, den man im Leben geht irgendwo, der eine früher, der andere später. Und das Wichtigste einfach, dass dem Verhältnis das nicht geschadet hat. Also wir sind dadurch eigentlich noch enger zusammengewachsen. Und es ist jetzt 18 Jahre her, als er aus dem Haus ist oder als sich unsere Wege getrennt haben. Und wir sehen uns wirklich sehr selten, viel zu selten. Aber dieses Band, was wir haben, dieses wirklich feste Band, das hat dem gar keinen Abbruch geschadet. Also da ist wirklich nichts weniger geworden, eher noch mehr.
Ja, ich glaube, wir haben einiges gesehen aus seiner Jugend in Rostock. Wir waren irgendwie im Block dabei, auf dem Bolzplatz, als du das erste Mal feiern gegangen bist. Was würdest du denken, wo müsste man die OKF beenden in Rostock?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt ist es so, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass ich rein sportlich gesehen, und es kommt halt immer dieses Thema Fußball wieder und der Fußballplatz und das Stadion, dass ich ja mein sportliches Kapitel in Rostock ja auch mit einem Abstieg beendet habe, dass wir damals aus der zweiten Liga abgestiegen sind in meiner letzten Saison. Das gehört irgendwie auch dazu, dass das so der Schlusspunkt war, weil dann bin ich ja zur neuen Saison nach Bremen gewechselt. Ich habe auch gar nicht so ein, es gab keinen Abschiedsabend oder keine Abschiedsfeier oder keinen bewussten Zusammentreffen nochmal zum Abschied. Ich glaube, dieser Abstieg hat sehr viel überstrahlt nochmal, war dann auch Sachen, die man verarbeiten musste. Und das war dann auch der Sommer, wo die WM in Südafrika war, da bin ich auch noch hingereist und bin danach nochmal, glaube ich, für 2 Tage nach Rostock gekommen, habe meine Sachen gepackt und bin los. Also das war dann so der Abschied, der kein bewusster war, so richtig, wenn man das so im Nachhinein auch betrachtet. Aber trotzdem so dieser sportliche Teil, den mit dem Abstieg zu beenden, war dann schon im Nachhinein oder auch in dem Moment natürlich sehr bitter.
Und hast du heute noch Freunde oder Familie in Rostock? Bist du da noch manchmal? Oder?
Ja, meine Eltern leben noch da. Es ist aber so, wie ich es vorhin gesagt habe, es sind nicht viele Freundschaften oder eigentlich gar keine Freundschaften so richtig entstanden in der Zeit, weil das für uns nicht so bewusst Thema war.
Ja. Das heißt, Rostock ist primär so der Family-Ort eigentlich bis heute für dich?
Ja, genau. So die Eltern in Rostock, Opa ist in Greifswald, Onkel, Tante in Greifswald, in die Richtung schon noch ein paar Leute da. Dafür ist man dann auch einfach trotzdem zu selten da, auch wenn Berlin jetzt eigentlich nicht so weit weg ist. Wenn man selbst jetzt 2 Kinder hat, liegt der Fokus jetzt halt auch mehr darauf. Hab auch so genug zu tun, aber man ist trotzdem zu selten da. Die Erinnerungen sind aber rundum positiv. Auch wenn ich mit der Familie nie dahin zurückgehen werde zum Leben, ist das die Heimat und nur positive Gedanken daran.
Welche Rolle spielt Rostock heute so für deine Identität? Also bist du immer noch Hansa-Fan oder siehst du dich irgendwo als Rostocker? Wie ist es so, wenn du da auch in zurückkommst oder auch als Mecklenburger?
Bin ich Hansa-Fan? Weiß ich nicht. Trotzdem auch da diese Gewohnheit, wenn ich mir in der App die Ergebnisse vom Wochenende anschaue, habe ich da immer einen Blick drauf.
Ja.
So, und ich weiß auch, wo die stehen in der Tabelle, wie es da läuft. Das habe ich einfach im Bewusstsein, das habe ich drin, das interessiert mich und das weiß ich. Da kann man mich jederzeit nachfragen. Von daher ist da schon einfach diese Verbundenheit einfach dadurch da. Und es natürlich spielt Rostock oder Greifswald MV an sich, es ist meine Heimat. Ich bin trotzdem so, auch wenn sich das sehr poetisch oder philosophisch anhört, dass ich sage, Heimat ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Und ich habe das halt, ehrlich gesagt, wenn ich nach Bremen fahre, fühle ich mich zu Hause. Wenn ich da reinfahre in die Stadt, dann bin ich sofort zu Hause und ich habe es aber mittlerweile auch in Berlin. So, das heißt, ich verbinde das nicht unbedingt alles immer mit dem Ort, ohne dass, also das hat mich geprägt, unendlich, ganz klar. Ich habe die größte Zeit meiner Jugend da verbracht, in Rostock. Und das will ich auch nicht missen und das ist wichtig, es war eine sehr positive Zeit, aber dieses Gefühl nach Hause habe ich mehr in Bremen.
Hast du das Gefühl, auch wenn du jetzt nochmal an Rostock denkst und obwohl du nicht mehr so oft dort bist, dass Rostock attraktiver geworden ist für Jugendliche oder dass es schon immer noch einige Stellen gibt, an denen sich irgendwie viel ändern müsste?
Rostock war immer attraktiv, finde ich. Und es ist auch weiterhin. Und wie gesagt, du hast in jeder Stadt Ecken, wo es schön ist und wo es nicht so schön ist. Und auch das, dieses Gefühl, etwas, dass es was Schönes, dass es zu Hause ist oder dass es attraktiv ist, muss jeder für sich selbst entwickeln. Das kann ich nicht sagen, du musst dahin, weil es da schön ist. Das muss jeder für sich selbst.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Schlusswort.
Ja, oder?
Denke ich auch.
Danke dir sehr, dass du hier warst.
Vielen, vielen Dank.
Sehr interessant und auch sehr schön, in deine Vergangenheit zurückzureisen. Und
ich auch übrigens. Also es ist nicht so, dass man sich ja jetzt jeden Tag ja noch bewusst über Gedanken macht. Und wenn man dann nochmal drüber spricht, dann kommen einem auch nochmal Sachen so hoch, habe ich jetzt auch gemerkt. Und das war sehr schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja, ich glaube, durch dich, Felix, haben wir heute auch einige HörerInnen aus Berlin dabei gehabt. Nicht zuletzt wegen deiner Connection mit Union. Und wenn ihr Bock habt auf Stories aus Berlin und der Welt, dann hört doch mal in den Podcast Deep Doku rein. Mal sitzt ihr da mit Mira an der Kasse vom berühmten Berliner Fetischclub KitKat und sie erzählt, was sie da in 26 Jahren so erlebt hat. Dann seid ihr mit der Berliner Polizei auf Streife oder an der Notrufzentrale der Feuerwehr. Deep Doku macht Audiodokus und Reportagen und ihr seid da ganz nah dran. Den Podcast hört ihr, genau wie uns, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Dann folgt diesem Podcast, abonniert uns, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gern Sterne, ihr kennt das Game und ansonsten wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und Felix, dir nochmal danke.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. OKF, Ortskontrollfahrt, ist eine Produktion von Fritz vom RBB in Zusammenarbeit mit der dpa. Die Moderation kommt von uns, Lilly Plautzun und Jakob Springfeld.
Redaktion: Anne Krüger. Sounddesign: Kevin Kastens. Audioproduktion: Sebastian Dressel. Projektleitung: Daniel Hirsch.
Videoproduktion: Lukas Thiele und Daniel McMahon. Redaktion Social: Olivia Nowakowska und Jan Kartona. Executive Producer: Daniel Hirsch, David Krause und Tom Kölm.
Neue Folgen gibt's immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.